Viel Neues, viel Altes, viel PC und viel Neuigkeiten hier beim Game Talk. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr euch jetzt denkt, meine Güte, Fabian und Gregor haben sich ganz schön gehen lassen in der letzten Woche. Nein, hier sind nicht Fabian und Gregor, sondern Steffen und Vitus. Denn Fabian und Gregor sind im wohlverdienten Urlaub und lassen sich mal wieder schön das Gesicht straffen oder so, was man halt im Urlaub so macht. Sich schön die Sonne ins Gesicht scheinen, während wir hier im Studiolicht sitzen dürfen und euch die neuesten Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele präsentieren dürfen. Also wundert euch nicht, ich bin diese Woche und nächste Woche hier für euch verantwortlich und darf euch mit dem neuesten Kram beglückwünschen. Und hier ist heute der gute Vitus mit dabei. Hi. Hat ein paar schöne Spiele mitgebracht.
Ich habe ein paar schöne Spiele mitgebracht, ja.
Ihr könnt euch auch schon auf nächste Woche freuen. Nächste Woche sind wieder dabei Kuro und die fantastische Geraldine von Gamestar Talk unter anderem. Da werden wir dann auch nochmal weiter Sachen besprechen und Dinge weiterführen, über die wir heute sprechen. Gut, lieber Vitus. Wir haben heute eigentlich ein sehr buntes Themenpotpourri mit Spielen, die erst rauskommen, Spielen, die schon rausgekommen sind, und Spielen, die gerade rausgekommen sind, also so die ganze Bandbreite der Videospiele.
Eigentlich alles dabei heute.
Es ist wild, oder? Es ist eigentlich alles dabei. Das liegt aber vor allem auch daran, dass ich die Themen, die ich eigentlich letzte Woche schon mitbringen wollte oder vorletzte Woche, jetzt präsentiere, weil ich ja letzte Woche leider ausgefallen bin. Und dementsprechend sind hier ein paar Spiele dabei, die teilweise schon ein bisschen länger hier bei uns liegen. Aber wir beginnen mit einem kleinen Indie-Spiel mit dem wunderschönen Titel Bulwark The Falconia Chronicles, was tatsächlich heute am Aufzeichnungstag, also am 26.03. erschienen ist. Und das ist ganz gut, denn damit können wir euch jetzt quasi einen kompletten Überblick geben über das, was ich denn in dieser Preview-Version so gesehen habe. Und das Spiel ist ein kleines Aufbau- bzw. Erkundungsspiel von einem einzelnen Entwickler namens Thomas Sala oder Thomas Sala, wie auch immer man das ausspricht. Entschuldigt für alle Leute, die die Person kennen. Das Ganze spielt in der Welt von The Falconia. Das war sein oder eins seiner Erstlingswerke, was tatsächlich auch mit einer BAFTA-Nominierung ausgezeichnet worden ist. Ich habe davon noch nie gehört vorher, muss ich sagen. Und The Falconia war so ein bisschen eine Liebesbekundung an diese ganz alten Dogfight-Spiele, wo man halt so mit den typischen Propellermaschinen so gegenseitig sich abgeschossen hat. Und jetzt haben wir hier ein kleines Aufbau- und Erkundungsspiel. Und das, was das Spiel eigentlich so besonders macht, ist zum einen der Artstyle, der wirklich wahnsinnig schick ist, muss ich sagen. Also es hat so einen Low-Poly-Voxel-Look ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was Voxel ist, aber es hat so einen sehr schönen, clean Fantasy-Look und bietet sehr, sehr viele interessante Kameraperspektiven, die man so sehen kann. Und es hat ein sehr interessantes Bausystem. Denn bei dem Spiel geht es im Endeffekt darum, dass man eine kleine Kolonie auf einer Insel zusammenbaut oder auf mehreren Inseln zusammenbaut. Und im Gegensatz zu den ganzen Hardcore-Städtebausimulationen wie beispielsweise City Skylines oder auch sowas wie Pioneers of Pagonia.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Geht es hier nicht unbedingt darum, riesige Warenketten irgendwie zusammenzuhalten und zu verwalten oder genug Häuser zu bauen, damit die Leute einkaufen gehen können und zu Hause arbeiten können und sowas, sondern es geht hier wirklich einfach darum, sich möglichst ausleben zu können und was Schönes bauen zu können. Und das funktioniert relativ einfach. Man hat quasi kein Dropdown-Menü, wo man Gebäude auswählt und sagt, Sägewerk, ich baue das jetzt hier hin, sondern das Ganze funktioniert immer so ein bisschen kontextsensitiv. Das heißt, man hat einen Cursor, den man quasi neben zum Beispiel eine Holzressource bewegt und dann weiß das Spiel automatisch, okay, du willst hier jetzt einen Holzextraktor hinbauen und du kannst auch nichts anderes hinbauen als einen Holzextraktor. Genauso, wenn du dann irgendwo auf eine Insel klickst, weiß das Spiel, okay, hier soll jetzt ein Turm gebaut werden. Wenn du von einem Turm zum nächsten Turm deinen Cursor ziehst, weiß das Spiel, okay, hier soll eine Straße gebaut werden. Es gibt quasi immer nur, je nachdem, wo der Cursor ist, immer nur eine Möglichkeit, Sachen zu bauen. Und man muss fairerweise allerdings sagen, zumindest war es für mich so, dass diese Steuerung dadurch ein bisschen weird wirkt am Anfang. Weil es ist alles, ne, ich bin so als klassischer Strategiespieler gewohnt, ich will im Dropdown-Menü auswählen, ich will jetzt hier ein Sägewerk bauen. Und ich will mich vor allem frei mit meiner Maus so ein bisschen über die Karte bewegen. Aber in einem Interview hat Thomas Sala gesagt, er hat sich bei der Steuerung so ein bisschen orientiert an eher so 3D-Programmen wie zum Beispiel Blender, wo man quasi immer ein Objekt hat und man kann dann mit dem Controller so drumherum zirkeln immer und dann von einem Objekt zum nächsten wechseln. Und so ist sozusagen dieses Controller-Setup entstanden. Ich kann auch sehr empfehlen, dass ihr das Spiel am besten mit Controller spielt. Ich habe es versucht, mit Maus zu spielen. Es wirkt wirklich seltsam, wenn du es versuchst zu spielen. Mit dem Controller funktioniert es deutlich besser, weil es dafür eben auch ausgezeichnet ist. Und rein vom Spielsystem ist es so, es gibt insgesamt 4 Ressourcen, die man managen muss, nämlich Arbeiter, Holz, Stein und Eisen. Wobei managen da auch ein sehr hohes Wort ist. Es geht im Endeffekt nur darum, Strecken zu bauen, die Ressourcen von einem Ort zum anderen bewegen. Und wenn irgendwo Ressourcen sind, dann sind sie da. Es ist also nicht so wie bei klassischen Aufbaustrategie spielen oder so, dass beispielsweise du oben eine Anzeige hast, Holz, du hast 400 Holz und du musst 200 Holz ausgeben, um irgendwas zu bauen. Und es geht nur darum, ist da Holz, ja oder nein? Und dann kannst du damit was bauen. Und es gibt auch nicht so viele verschiedene Arten von Gebäuden. Man hat eben die Extraktoren, die quasi die Ressourcen abbauen. Man hat Türme, die man dann weiter, je nachdem, was man für Ressourcen hat, weiter upgraden kann zu Verteidigungstürmen, Angriffstürmen und so etwas. Und es gibt eben Straßen, die dann Türme miteinander verbinden. Aber, ich habe es eben gesagt, das Besondere an diesem Spiel ist eben, wie das Bauen funktioniert. Und das ist eigentlich das, warum man Bulwark zu Falconeer, glaube ich, auch hauptsächlich spielt. Es ist eher ein entspanntes, ich baue mir mal meine kleine Insel zusammen Spiel und keine klasse Ressourcensimulation oder so. Bist du irgendwie großer Strategie- oder Aufbaustrategie-Fan, Vitus?
Was heißt großer Strategie-, Aufbaustrategie-Fan? Also ich spiele schon gern mal so ein bisschen Aufbau oder ein bisschen Strategie. Und gerade das, wie du jetzt das Spiel beschreibst, das spricht mich schon sehr an, weil jetzt klar, an einem Wochenende, wenn ich jetzt nichts zu tun habe oder wenn mal eine ruhige Arbeitswoche ist, dann packe ich das. Dann ist mein Gehirn absolut ready und dann sagt mein Gehirn, ja, okay, wir können uns jetzt auch auf was stürzen, was schwierig ist.
Ja.
Aber meistens ist mein Gehirn matsch. Und dann bin ich froh, wenn ich nicht so viel hasseln muss, nenne ich es jetzt mal.
Ich glaube, dann ist Bulwark tatsächlich eher was für dich, weil es ist tatsächlich weniger ein, ne, wie du schon gesagt hast, ein stressiges Aufbauspiel, sondern eher ein, wie nenne ich das? Es ist ganz schwer zu beschreiben, finde ich, weil es so eine eigene Nische für sich findet. Ich glaube, Thomas Sala ist auch so ein bisschen dafür bekannt, dass er eben mal Mechaniken neu denken möchte, Sachen neu ausprobieren möchte, nicht an Genre-Konventionen sich sozusagen hält, sondern einfach mal Sachen neu macht. Es ist eigentlich fast schon ein Spiel, wo man einfach künstlerisch sich selbst betätigen kann und einfach was Schönes bauen kann. Da kann man dann im Fotomodus schön durchfliegen, dann sieht das toll aus und man kann sich freuen. Das hat man in einer halben Stunde auch mal fertig gespielt und dann kann man es wieder weglegen. Ist also kein so super krasses Hardcore-Spiel. Was zum Bauen noch dazu kommt, ist, man kann quasi, wenn man an einem Turm dran ist, man ist mit seinem Cursor auf seinem Turm, kann man von da aus quasi Linien ziehen. Und je nachdem, wie lang die Linie ist, baut man entweder Brücken, Fundamente, auf diesen Fundamenten werden dann Häuser errichtet, wo zum Beispiel neue Arbeiter wohnen oder andere Türme kann man dann eben bauen. Und wir haben es gerade schon im Trailer gesehen, für alle Leute, die jetzt das YouTube-Video gucken. Letzten Endes sieht, wenn mal so eine Basis richtig weit aufgebaut ist, sieht das einfach wahnsinnig schick aus. Man hat dann auch, wenn man diese Türme besonders hoch gebaut hat und bestimmte Upgrades drin installiert hat, kann man dort Kommandanten reinsetzen. Diese Kommandanten spawnen dann Einheiten, wie zum Beispiel Drachen oder andere Flugeinheiten, die man dann zum Beispiel mit seinem Erkundungsschiff mitnehmen kann oder die auch die eigene Insel verteidigen. So. Und was auch sehr wahnsinnig schick ist, ist die Spielwelt an sich. Es ist quasi ein Archipel aus verschiedenen Inseln. In der Mitte der Karte ist so eine Art riesiger Rift, sag ich mal, so eine Narbe, wo das Wasser dann so ein bisschen runterfließt. Das sieht wahnsinnig gut aus und es macht tatsächlich auch Spaß. Man hat so ein Erkundungs- und Flugschiff am ganzen Anfang, mit dem kann man so ein bisschen durch die Inselgruppe fliegen. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß, weil man entdeckt immer wieder neue Kleinigkeiten, die irgendwie interessant sind, die Spaß machen. Es gibt verschiedene unterschiedliche Fraktionen, die man finden kann, die man entweder für sich rekrutieren kann, man kann mit denen Handel treiben, man kann aber auch Krieg führen mit denen. Es gibt Angriffe auf eigene Handelsrouten. Es gibt die Möglichkeit, besondere Gebäude zu finden, die du dann zu deiner Basis hinzufügen kannst. Beispielsweise sowas wie verschiedene Leuchttürme, die kannst du dann abbauen und bei dir wieder aufbauen, um deine eigene Basis ein bisschen schicker zu machen. Und wenn ihr Bock auf so ein kleines freies Bauspiel habt, was wirklich eher so ein bisschen von den einzelnen Elementen heruntergebrochen ist, aber wahnsinnig schick aussieht, dann könnte Bulwark ein bisschen was für euch sein. Ihr solltet allerdings nicht so viel auf Kampf oder so scharf sein. Weil das Spiel hat zwar ein Kampfsystem, man kann quasi sich mit den anderen Fraktionen, die auf der Spielkarte sind, auch gegenseitig verprügeln. Das hat aber, finde ich persönlich, irgendwie nicht so richtig viel, was man daraus zieht. Und es ist auch nicht so super anspruchsvoll. Man kann dann eben, wie gesagt, Einheiten von den heimischen Türmen mitnehmen, die fliegen dann mit dem eigenen Luftschiff mit. Und wenn man halt kämpft, dann schießen die automatisch. Man kann so ein bisschen den feindlichen Schüssen ausweichen. Aber das ist auch eigentlich alles, was man machen kann. Also rein spielerisch ist das relativ simpel. Und man muss tatsächlich auch sagen, dass der Schwierigkeitsgrad hier und da ein bisschen hart ist. Zumindest hatte ich das Gefühl. Man kann, wenn man das Spiel startet, unterschiedliche Startbedingungen sich auswählen. Unterschiedliche Bereiche, wo man tatsächlich startet. Und das Wichtigste am Anfang ist, dass man Holz hat, weil mit Holz kann man eben die grundsätzlichen Sachen bauen, die grundsätzlichen Türme, die ersten Türme beispielsweise. Und wenn bei der Startinsel kein Holz in der Nähe ist, dann sitzt du da und denkst dir so, ja, was mache ich denn jetzt? Und das ist irgendwie ziemlich, ziemlich seltsam, weil dir das Spiel nicht genau sagt, welche dieser Startinseln sind denn jetzt für Anfänger geeignet und welche nicht. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Tutorial, wo Thomas Sala einen so ein bisschen da einführt und ein bisschen durchführt durch die allgemeinen Spielsysteme. Und dementsprechend, das funktioniert dann schon. Man muss dann nur gucken, dass man sich ein bisschen ausprobiert, welche Inseln sind denn gut, welche nicht. Und dann kann man da ein bisschen bauen. Ja, also ein relativ simples, einfaches Spiel. Gibt's, glaube ich, für ein 20 aktuell. Ist also jetzt auch nicht super teuer.
Klingt fair.
Finde ich auch. Klingt absolut fair, wenn ihr also Bock habt auf ein bisschen was, ein bisschen Städtebau, was ein bisschen anders funktioniert und jetzt nicht unbedingt den klassischen Genre-Konventionen entspricht. Guckt gern mal rein. Macht Spaß, ist interessant, ist aber auch nichts, was jetzt so super motiviert.
Mich würde interessieren, wie hoch ist denn da so der Wiederspielwert? Also sagst du jetzt mit diesen Schwierigkeitsstufen, ändert sich die Map denn wenigstens?
Nee, die Map ist immer gleich. Man startet aber immer an unterschiedlichen Orten der Map, muss dann aber auch immer wieder nach Ressourcen suchen und so weiter. Der einzige Unterschied ist, dass wenn man mit unterschiedlichen Fraktionen startet, die Gebäude ein bisschen anders aussehen. Also man kann sich dann so ein bisschen unterschiedliche Baustile sozusagen aneignen, aber letzten Endes ist es, glaube ich, etwas, was man immer mal wieder zwischendurch spielt.
Okay.
Aber nicht unbedingt super lang. Gibt's übrigens für PC, PlayStation und Xbox, also für alle gängigen Konsolen. Genauso wie ein nächstes Spiel, was wir noch da haben, was aber schon am 4.3. rausgekommen ist, also Anfang dieses Monats, und das ist The Thaumaturge.
Es ist irgendwie, also der Name ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Da werden wir uns noch ein paar Mal verhaspeln. Ja, das Spiel Thaumaturge ist von Fool's Theory. Ist am 4.3., wie Steffen schon gesagt hat, rausgekommen. Vielleicht kennt man die. Die haben jetzt noch nicht super viele Spiele rausgebracht. Die haben Seven, The Days Long Gone, rausgebracht. Ich glaube 2017 oder 18 war das, also schon ein Eckchen her. Naja, was macht man da? Das ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, spielt Viktor Schulzki, das ist ein Thaumaturge. Ich habe das einfach mal bei Wikipedia, ich wusste selber nicht, was das
bedeutet.
Das heißt Wunderarbeiter.
Wunderarbeiter, okay.
Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen Detektiv mit so einer Mischung aus Sherlock Holmes und Van Helsing mit übernatürlichen Fähigkeiten. Diese übernatürlichen Fähigkeiten kann man sich so vorstellen, man sieht es auch gerade hier im Trailer, weil ihr bei YouTube mitguckt, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Magier, der Zeichen auf seinem Buch wirkt und dadurch Dämonen kontrollieren kann, Sachen aufspüren kann und Verbindungen von Gegenständen und Menschen herstellen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch hatte, was irgendwie der Mutter gehört hat und da trägt man sehr viel Emotionen mit, dann kann Viktor Schulzki das spüren. Und er ist nicht der Einzige mit diesen Fähigkeiten. Also in dieser Welt, die The Thaumaturge erzählt, gibt es mehrere von diesen Thaumaturgen. Man kann das auch so ein bisschen mit Witcher und dem Hexersinn vergleichen. Also man sieht dann auch immer in den Welten, wo muss ich lang, was kann ich lesen, und dann kann man sich quasi so ein bisschen seine Aufgaben zusammenreimen. Mhm. Ja, ich habe ja schon eben von den Dämonen gesprochen, dass die heißen in dem Spiel Salutoren und die werden von Lastern, also ein Laster ist sozusagen ein Gegenteil einer Tugend von jemandem, die werden davon angezogen. Und das klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen, kann ich noch nicht mit viel anfangen. Mir ging das ähnlich. Das Tutorial, was aber einem die Welt reinführt und das einem erklärt, das ist, finde ich, super gelungen. Das dauert eine Stunde und dann ist okay. Man wirklich total drinnen. Man versteht die Person Viktor Schulzki ein kleines bisschen. Man weiß auf jeden Fall, okay, der ist ein bisschen arrogant, hat gute Fähigkeiten und ist so ein Sherlock Holmes-Typ-Detektiv. Und dann versteht man auch so ein bisschen, okay, was möchte das Spiel jetzt eigentlich von mir? Und dann geht die Story quasi richtig los.
Vielleicht mal kurz einzuhaken, weil du sagst, eine Stunde Tutorial, ist es so, weil die Spielsegmente so kompliziert sind, weil das Spielsystem so kompliziert ist, oder ist es hauptsächlich wegen der, um in die Story reinzufinden?
Also das hat auch definitiv mit den Spielelementen zu tun, da komme ich gleich später nochmal drauf, wie die richtig funktionieren, aber man denkt erstmal, okay, das schaut jetzt aus wie so ein Baldur's Gate in Europa. Was mache ich hier? Was geht ab? Und man versteht natürlich am Anfang noch nicht richtig, was ist überhaupt die Fähigkeit? Was kann ich als Viktor Schulzki da treiben in der Welt? Und da finde ich wirklich gut, dass man da an die Hand genommen wird und dann in dieser ISO-Perspektive im Tutorial, das sich auch über das ganze Spiel zieht, da wird man einfach gut, da wird man gut in die Story eingeführt, man versteht, okay, was kann ich jetzt mit den Fähigkeiten machen, und man hat auch ein paar Kämpfe und dann versteht man das System, was möchte das Spiel eigentlich von mir. Das war mir nämlich am Anfang nicht ganz klar und ich muss auch sagen, zwischendrin im Spiel selbst, da verliert es sich manchmal so ein bisschen. Da gibt's so eine große Kluft zwischen Hauptquest, Nebenquest und den Activities. Während die Hauptquest super stark erzählt wird, einen super dran beihält und man die ganze Zeit eigentlich weiter, okay, ich möchte noch mehr erfahren, gibt mir mehr, ich möchte über diese Person noch mehr herausfinden, ich möchte die Verbindungen herstellen, warum macht er das, warum ist dies so? Das ist wie in jedem Spiel. Nicht natürlich, man kann nicht die ganze Zeit die Hauptquest spielen, man muss auch ein bisschen Activities machen, man muss auch ein bisschen Nebenquests machen, um sich hochzuleveln, damit ja die Hauptquests auch nicht zu schwer sind. Und da muss ich sagen, das macht das Spiel nicht ganz so gut. Also die Activities, die man da in dem Spiel machen kann, die sind eher schwach. Die Dialoge, die da geführt werden, sind sehr belanglos. Die einzige Hauptmotivation ist, dass man dadurch quasi die Währung bekommt für den Skilltree.
Okay.
Skilltree, wie in jedem Spiel, super wichtig, um die Hauptstory halbwegs gut spielen zu können, ohne große Probleme. Man sieht da auch gerade jetzt in dem Video das Kampfsystem. Man hat quasi immer so Karten. Das sind Fähigkeiten, die man gegen die Gegner ausspielen kann. Und man hat dann eben seine Salutoren, seine Dämonen, die auch verschiedene Fähigkeiten haben. Es gibt Leben. Einige Salutoren und man auch selbst kann Leben abziehen und es gibt Fokus. Das ist quasi, wie konzentriert ist der Gegner? Ist der Fokus weg? Egal, ob von einem selbst oder vom Gegner, ist man anfälliger für Attacken.
Ah, ich verstehe. Ja. Und weil du gerade sagst, man kann auch selbst Salutoren in den Kampf schicken, so ein bisschen Pokémon-Style. Das heißt, man sammelt die ein, um sie dann später auch selbst mit in den Kampf
zu schicken. Es ist basically Pokémon. Okay. Absolut.
Also, aber ich muss sagen, wir sehen es hier gerade im Trailer, ich muss sagen, es sieht wahnsinnig stylisch aus. Also es hat so einen ganz weirden, dunklen, düsteren, so ein bisschen Darkest Dungeon Vibe, wie ich finde. Ich finde im Hintergrund, das ist wahrscheinlich dann jetzt ein größerer Boss, den man hier im Hintergrund sieht.
Das ist ein großer Salutor-Boss.
Sieht wahnsinnig schick aus. Ich finde es auch geil, dass der so im Hintergrund ist und so ein bisschen über allem drüber schwebt, während man eben in dieser Kampfebene ist.
Auch war schon.
Wahnsinnig schick.
Also auch war schon. Man hat es jetzt stellenweise im Trailer auch gesehen. Es ist total detailreich. Das Unreal Engine 5 ist wirklich super. Das Spiel unterstützt übrigens auch DLSS und AMD FSR 2 mit Frame-Generation-Techniken. Mhm. Also das ist super modern. Das sieht sehr gut aus. Ich muss allerdings sagen, ich habe es auf der SSD gespielt mit einer 3070 Ti in WQHD. Da hat es schon manchmal geruckelt und es lag nicht an meinem PC. Ich habe mir sagen lassen, dass die Performance manchmal so ein bisschen ja ins Stocken gerät, je nach Stadtteil. Mhm. Und man muss auch sagen, so geil wie es aussieht, im Gameplay selbst sind die Figuren leider so ein bisschen steif, ein bisschen leblos animiert. Mhm. Da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Das ist schon ja so ein Kritikpunkt. Es ist aber wirklich super stylisch, sieht sonst sehr gut aus, wenn man jetzt nicht auf diese Animationen guckt. Und man muss so ein bisschen sagen, das ist irgendwann sehr repetitiv im Kampf, weil das sind immer dieselben Animationen. Ja. Und dann schießt du auf jemanden und dann duckt er sich nur kurz weg und dann rappelt er sich wieder auf und ist quasi wieder bereit zum Fighten. Das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn man sich da noch ein bisschen mehr Mühe oder Zeit gelassen hätte, da noch so ein bisschen mehr Finesse reinzubringen, dann wäre das ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ja.
So finde ich persönlich, ist es gut. Aber
wie lange dauern diese Kämpfe ungefähr so?
Ja, das kommt natürlich drauf an. Also hast du jetzt einen Straßenkampf, wo man einfach nur blöd von der Seite angegafft wurde und man sagt jetzt nicht, oh, okay, ich gehe wieder, sondern sagt, nee, ich mache jetzt meine Mission weiter, dann kommt's auf den Stadtteil an, aber meistens hat man das in 5 Minuten durch.
Ja.
Jetzt bei diesen Bosskämpfen, wenn man wirklich einen Salutor einfangen möchte, dann hat man auch mehrere Runden. Dann startet man zum Beispiel in einer Runde, man ist übrigens immer in Unterzahl, wollte ich noch dazu gesagt haben, startet man in Runde 1 gegen 2 Gegner und in Runde 2 gegen 3 Gegner und die muss man dann auch wirklich in einem erledigen, sonst muss man den Bossfight wieder von vorne starten. Es gibt 3 Schwierigkeitsgrade. Mhm. Ich hab's am Anfang auf schwer gespielt. Ich habe sehr schnell auf normal gewechselt und da ging es dann doch sehr gut. Also wenn man das auf schwer spielt, dann kann sich so ein Kampf auch mal eine halbe Stunde ziehen und dann wird man auch sehr, sehr schnell sehr aggressiv, wenn man dann wegen einem HP
auf jeden Fall
stirbt. Ja. Das ist sehr, sehr, ich würde mal sagen, schade. Wenn man jetzt immer noch nicht weiß, was will dieses Spiel. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Baldur's Gate 3 Disco Elysium. Also man hat diese Welt, man hat verschiedene Quests, man möchte in der eigenen Geschichte weiter vorankommen, man möchte wissen, hey, wie war das damals mit meinem Papa? Er ist nämlich gestorben, deswegen ist Viktor Schulzki überhaupt dann in Warschau. Man lernt selbst über Warschau so ein paar Sachen und warum man jetzt auf einmal so viele Salutoren haben kann. Eigentlich kann ein Taumaturg nämlich nur 1 oder 2 Salutoren haben. Der hilft uns nämlich so ein gewisser, ich würde mal sagen, Prediger bei. Und der ist wohl nicht ganz sauber, wie wir dann erfahren. Also, da gibt's sehr viele Storystränge und die sind alle aus der Hauptstory und die sind alle wirklich gut. Wie gesagt, diese Activities und Nebenquests, das ist eher dieses einfach Abgrasen von verschiedenen Sachen, die man sich zusammensucht. Und dieses Detektivsein ist auch wirklich nur diese Sachen finden mit diesem Hexersinn, weil die Schlüsse zieht Viktor Schulzki dann selbst. Also man muss nicht mal irgendwas klicken oder so, man sammelt diese Gegenstände einfach nur ein und irgendwann heißt es dann, du hast alle Gegenstände, super, das war's.
Du weißt. Das ist ein bisschen schade, ja.
Ja, und man muss auch sagen, es hat in Englisch, finde ich, eine sehr, 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 sehr coole Sprachausgabe. Also das ist Hammer, ist auch gut umgesetzt. Die Synchronisation. Aber also die Texte sind schon sehr oberflächlich geschrieben. Denkt man sich manchmal, okay, da hättest du dir jetzt eigentlich die 3 Sätze sparen müssen, die ich jetzt noch lesen musste. Also wenn man da so ein bisschen Probleme hat mit Text und vielleicht auch so ein bisschen verwöhnt ist von Baldur's Gate, wenn jeder Dialog und jede Entscheidung zu was anderem führt, dann kann man da schon ein bisschen aufstoßen oder enttäuscht werden, weil es das einfach nicht bietet. Also dass die Dialoge führen fast immer zum selben Ende. Und die Handlung in den Nebenquests ist, wie gesagt, belanglos. Wenn man da zum Beispiel eine Quest abschließt und man kommt dann in ein Casino, anstatt dass man da wirklich Poker spielen kann, erscheint dann einfach nur so ein gezeichnetes Blatt, wo man selbst Poker spielt und die Quest ist vorbei. Und das ist einfach so ein bisschen, ich würde einfach mal sagen, ernüchternd.
Ja.
Weil dann fragt man sich, okay, ich habe jetzt zwar meine Skillpunkte bekommen, aber warum mache ich das eigentlich? Für so ein gezeichnetes Bild? Nee.
Verstehe ich, ja. Ich muss aber sagen, wir sehen es auch hier gerade wieder, die Spielwelt und auch gerade das Warschau als Setting finde ich wahnsinnig interessant, weil gerade so Warschau ja auch eine sehr historische Stadt ist mit sehr, sehr viel Vergangenheit und man da normalerweise natürlich in den vielen Rollenspielen einfach nicht spielt. Natürlich, wenn man so klassische Geschichten hat über Sherlock Holmes-artige Dinge oder irgendwie in der viktorianischen Ära, dann spielt man natürlich in der Regel irgendwie in London oder so, ja, oder in New York oder so. Aber gerade so im Ostblock beziehungsweise in Polen gibt es natürlich einfach wenig Spiele, die da einen so reinführen. Deswegen finde ich es interessant, dass sie Warschau als Spielplatz genommen haben.
Ist auch super interessant, weil die Dämonen und die Salutoren, also ja, das Setting ist auch wirklich aus der östlichen Perspektive erzählt. Okay. Und das kennen wir ja einfach noch nicht.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel einen Krampus oder sowas, was man da schon mal gehört hat oder was man auch hier in Deutschland kennt, mhm, aber viele, sehr, sehr viele Sachen kommen so aus dem östlichen Bereich von Europa und das kennt man nicht, das ist super neu und das war super erfrischend, es hat super viel Spaß gemacht, ja, zu spielen, weil das nicht dieser belanglose, ah, das habe ich schon 10-mal gesehen, jetzt ja, wurde es nochmal anders.
Nicht nochmal Jack the Ripper, nur irgendwie ein anders, ja, ja.
Und das ist einfach super, super, super schön.
Sind die Dialoge voll vertont?
Ja, die Dialoge sind voll vertont. Das ist auch wirklich ein Pluspunkt, weil es gibt sehr, sehr viele. Mhm. Und wie gesagt, leider sind die manchmal etwas belanglos. Man muss da auch einfach Lust drauf haben, super viel Sachen nebenbei zu erfahren, die nichts mit der Story zu tun haben. Wenn man darauf Lust hat, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für einen. Man muss aber natürlich auch sagen, man muss dieses rundenbasierte, das muss man mögen.
Ja.
Man stolpert sehr oft über Quests, die dann von einem Fall zum anderen gehen. Mhm. Wenn man darauf Bock hat und auch das Kampfsystem raus hat, dann ist das super spaßig. Wenn man jetzt da sagt, oh, das ist nicht so meins und ich will mich da nicht reindenken in das System und ich habe keine Lust auf, okay, ich mache die Attacke und egal wie oft ihr die Attacke macht, egal wie hochgelevelt ihr seid, die Attacken sind immer dieselben, die sehen immer gleich aus.
Ja, ja, okay, gut.
Wenn ihr da nicht so Lust drauf habt, dann ist das schwierig.
Ja.
Deswegen, ich mag das Spiel. Das Spiel ist was für euch, wenn ihr Dialogen aufmerksam lauschen könnt, wenn ihr gerne viel liest und viel herausfindet, wenn ihr so diese taktisch geprägte Action mögt, wenn man Disco Elysium gespielt hat und sagt, hey, das hat mir richtig gefallen. Und wenn man so Lust auf Dämonen und Warschau im 20. Jahrhundert hat, dann ist das Spiel was für einen.
Wenn nicht,
diese Punkte nicht erfüllt sind, ja, dann kann man eventuell sagen, oh nee, ist nicht so meins.
Ja,
es ist kein Vollpreistitel.
Ah, okay, interessant.
Deswegen, also man kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich finde, das verdient das Spiel.
Ich guck gerade einmal, 35 € bei Steam gerade.
Also,
finde ich aber auch wirklich einen fairen Preis.
Es ist ein fairer Preis. Man hängt da 25 bis 30 Stunden. Mhm. Man hat auch verschiedene Enden in dem Spiel. Also, man kann da wenig falsch machen, aber das Spiel muss was für einen sein.
Ja.
Also, sonst hat man da einen Fehlgriff und das wäre dem Spiel einfach nicht gerecht. Also, man soll wissen, worauf man sich einlässt und dann hat man damit auch Spaß, aber.
Ich merke schon, heute ist ein bisschen der Game Talk für Nischenspieler.
Ja, es ist sehr nischig. Es ist wirklich sehr nischig.
Wo ihr Bock drauf habt. The Thaumaturge, liebe Leute, ist schon draußen. Gibt's für PC, PlayStation und Xbox für alle gängigen Konsolen. Nur nicht für die Switch. Gut, liebe Leute, dann machen wir weiter mit einem weiteren Spiel, was schon ein bisschen draußen ist, nämlich seit dem 13.02. Wir haben es auf der Gamescom letztes Jahr schon ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar ist das Lysfanga The Timeshift Warrior, ein Spiel von Centaur Studios, das der Erstlingswerk von Centaur Studios und kommt gepublished von Quantic Dream heraus, bei deren Indie-Sparte sozusagen. Und auf den ersten Blick, wenn man sich das anguckt, sieht es so ein bisschen aus wie Hades meets Prince of Persia.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Das, und mit dieser Einstellung bin ich auch rangegangen und das war ein absoluter Fehler. Weil es sieht auf den ersten Blick so ein bisschen so aus, hat diese isometrische Perspektive, es hat sehr, sehr viel Action, sehr, sehr viel Kampf, wie man sieht. Aber innen drin ist das Spiel eigentlich ein Rätselspiel. Okay. Denn man geht im Endeffekt durch die Spielwelt und kommt dann immer mal wieder in diese Kampfarenen rein, die wir eben auch gerade im Trailer gesehen haben. Und in den Kampfarenen geht es darum, alle Gegner in einer bestimmten Zeit auszuschalten. Und der große Kniff an der Sache ist, deswegen heißt es auch The Timeshift Warrior, dass du quasi verschiedene Zeitlinien aufmachen kannst. Du kannst quasi sagen, okay, ich kämpfe jetzt hier erstmal auf der rechten Seite die Gegner weg, dann spule ich zurück, mein Schatten macht quasi die gleichen Aktionen, die ich eben gemacht habe, geht quasi die Gegner auf der rechten Seite an. Jetzt gehe ich auf der linken Seite und dann kämpfe ich quasi auf parallel auf zwei Zeitebenen und kann so quasi alle Gegner töten, um dann sozusagen die Kampfarena zu schaffen.
Boah, das ist geil. Das
und,
klingt cool.
Man kann auch, je nachdem, wie stark man ist oder wie lange man schon gespielt hat, immer mehr dieser Zeitlinien ich glaube, sie ist ein Echos oder so ähnlich im Spiel, ich habe es gerade nicht aufgeschrieben, leider, kann man quasi aufstellen. Das heißt, es wird immer komplexer, man muss immer mehr Zeitlinien aufmachen, um die Gegner zu besiegen. Es gibt manche Gegner, die man gleichzeitig töten muss, wo man quasi dann genau abtimen muss, okay, wann ist mein eines Echo jetzt gerade rechts, damit ich links den gleichen Gegner mal töten kann. Es gibt Gegner, die musst du mit einem Echo ablenken, damit du sie dann von hinten angreifen kannst, beispielsweise. Und auf diesem Spielprinzip basiert Lystfanger größtenteils. Also es ist eigentlich ein, ich sag mal, ein Kampf-Rätselspiel, wenn ihr so wollt.
Da würde es mich jetzt interessieren, weil bei solchen Spielen, da kommt es ja auch sehr auf den Einstieg drauf an. Also wenn der jetzt super schwer ist, dann findet man ja überhaupt nicht da rein, oder?
Das Problem ist, und da kommen wir gleich zu meinem Fazit, das Spiel ist nicht zu schwer, sondern zu leicht.
Ach so.
Das macht, finde ich, sogar noch schlimmer für mich persönlich, weil die ersten 3-4 Stunden fühlen sich so ein bisschen nach Tutorial an. Weil die Gegner sind relativ simpel. Es ist auch wirklich so, dass wenn du eine Kampfarena abgeschlossen hast, dann wird dir immer die Zeit angezeigt. Und dann kriegst du auch immer Medaillen, so nach dem Motto, ah, du hast eine neue Bestzeit geschafft, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe in den ersten 3-4 Stunden eigentlich immer die Bestzeit sofort geknackt beim ersten Versuch. Und war dann so, okay, irgendwie seltsam. Okay. Und gerade wenn man am Anfang noch nicht so super viele komplizierte Gegnertypen hat, die einem da entgegenstehen, ist es wirklich so, ja, okay. Eine Person geht links lang, eine Person geht rechts lang, prügel, 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 fertig. Und das Kampfsystem ist jetzt auch nicht so super komplex. Man hat halt einen Knopf, mit dem man kämpft, dem schlägt man drauf. Man hat noch verschiedene Zauber, die man auswählen kann. Die hat man teilweise auch gerade im Stream gesehen, beziehungsweise im Trailer, wo dann zum Beispiel man so einen Rundumschlag macht oder so eine Aura um sich hat, die Gegner Schaden macht. Oder man sich nach vorne teleportiert ein Stück und dann draufhaut. Und das war's. So, das ist dann eigentlich schon alles. Also man darf jetzt kein super deepes Kampfsystem erwarten, wie eben beispielsweise bei dem Hades. Und das hat das Spiel leider für mich am Anfang so ein bisschen sehr eintönig gemacht. Das wird im Laufe des Spiels besser. Wenn dann neue große Gegnertypen auftauchen, die interessanter werden, die Kampfarenen komplexer werden. Es gibt dann teilweise auch so Elemente wie beispielsweise Wände, die man erst aufbrechen muss, indem man so Rifts versiegelt. Und dahinter sind dann noch Gegner. Dann muss man wirklich ein bisschen mehr nachdenken und muss ein bisschen reinkommen und muss ein bisschen schauen, wie man seine Echos, nenne ich sie jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es der offizielle Name ist, aber halt diese Zeitlinien sozusagen genau managt. Wenn man da aber einigermaßen drin ist, dann geht das alles schon relativ gut. Das Spiel hat auch eine Story, die eigentlich ganz interessant ist. Man spielt eben den sogenannten Timeshift Warrior oder die Timeshift Warrior mit dem Namen Ime, eine auserwählte Wächterin einer gewissen Göttin, die im Kampf gegen ein uraltes Übel, so Art Dämonen, die sogenannten Balaran, kämpft. Und diese Balaran tauchen immer mal wieder auf und bedrohen die Spielwelt, so auch eben genau da, als man in das Spiel eintritt. Gleichzeitig hat man aber auch noch einen Zwillingsbruder, der aber mit der Zeit irgendwann verschwunden ist. Und der taucht dann wieder auf, ist einem gegenüber nicht sonderlich gut gestimmt. Und so entspinnt sich so ein bisschen diese Story rund um man selbst, um Ime, die so ein bisschen versucht, ihre Rolle in der Welt zu finden und gleichzeitig irgendwie auch versucht, irgendwie mit ihrem Bruder wieder zu connecten, der aber halt sie irgendwie nicht leiden kann. Und nebenbei kämpft man eben gegen diese Balaran. Und man geht durch eine relativ schicke Spielwelt. Das Ganze ist so eine isometrische Perspektive angehaucht, die eben stark so nach Prince of Persia aussieht, hat so stark persische oder auch byzantinische Architektur, die man dort sieht. Leider ist es so, dass die Spielwelt hauptsächlich eigentlich dafür da ist, von Kampfarena zu Kampfarena zu gehen. Also man kann schon hier und da ein bisschen was erkunden. Das Einzige, was man aber finden kann, ist so eine Art Ressource, die man später ausgeben kann bei Händlern. Oder man hat sozusagen ähnlich wie bei Zelda so Container, die man auffüllen kann mit 4 Teilen. Wenn man alle 4 Teile von so einem Container gefunden hat, kriegt man ein neues Echo, was man dann wieder im Kampf einsetzen kann. Man kann dann also mehr Echos haben. Das ist aber leider alles, was man da so eigentlich finden kann in der eigentlich sonst sehr schicken Spielwelt. Und das hat für mich so ein bisschen das Erkunden leider ein bisschen ad absurdum geführt, weil warum soll ich etwas erkunden, wenn ich keine geilen Schätze finde, wenn ich keine neue Ausrüstung bekomme? Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ansonsten ist das Ganze wirklich sehr, sehr schick und macht tatsächlich auch wirklich Spaß, wenn man sich so ein bisschen durch die ersten 3 Stunden arbeitet. Das ist immer, ich finde so eine Aussage immer schwierig, so, ah, du musst die ersten 3 Stunden überstehen, dann macht es Spaß. Es ist wie bei einer Serie zu sagen, die ersten 6 Folgen sind scheiße, aber
ab Staffel 3. Die dritte Staffel,
ganz genau,
in der, die sechste Folge, die ist super.
Und da bin ich immer so ein bisschen, da muss man sich immer ein bisschen selbst fragen, ist es mir das wert, erst diese Zeit investieren zu müssen, bis das Spiel wirklich Klick macht? Und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, wobei ich muss gerade mal gucken, es gibt's glaube ich nicht für die Switch. Für mich wäre es.
Das wäre doch so ein super Handheld, oder?
Ja, eben. Das hat mich auch sehr verwundert. Es ist, glaube ich, PC-exclusive, wenn mich nicht alles täuscht, aktuell noch.
Ja, Steam Deck könnte man dann natürlich.
Steam Deck wäre eine Variante, weil es für mich wäre es das perfekte Mobile-Spiel, beziehungsweise Spiel auf einer mobilen Plattform. Ganz einfach, weil man kann eben mal 2, 3 in der Bahn mal eben 2, 3 dieser Kampfarenen machen. Fertig. So, man kann es jetzt zur Seite legen, hat er jetzt ein bisschen Spaß gehabt und fertig ist das Ganze. Aber es hat mich nicht so lange an der Stange gehalten, dass ich da jetzt 4, 5, 6, 7, 8 Stunden am Stück irgendwie spielen konnte. Dafür war das Kampfsystem zu flach. Dazu war das Spiel nicht abwechslungsreich genug für mich persönlich. Und es war eben auch für mich ein bisschen zu einfach. Wenn ihr aber sagt, ihr habt solche Spiele gespielt wie eben Prince of Persia oder Hades und das war euch zu schwer, dann könnt ihr euch mit Lisfanga vielleicht auch anfreunden. Auch das ist wieder ein kleineres Indie-Spiel, ist kein Vollpreistitel, ist aktuell für 25 Euro im Steam. Und das wird garantiert auch im nächsten Steam-Sale für ein bisschen weniger angeboten werden. Das heißt, man kann sich das schon mal angucken. Ich habe, glaube ich, so 20 Stunden ungefähr gebraucht, um das durchzuspielen. Vielleicht ein bisschen länger. Die Story hat mich auch nicht so super lange am dran gehalten, muss ich leider sagen. Da war einfach zu wenig Tiefe irgendwie drin.
Wie wird das denn dann erzählt? Ja. Also nach einer Kampfarena gibt's dann das Cutscene oder wie ist
das? Es gibt ein paar Cutscenes, gerade wenn du zum Beispiel deinen Bruder triffst. Das meiste sind aber tatsächlich Dialoge, die du führst. Entweder mit der Göttin, die dich immer wieder anspricht, oder es gibt so Golems, die in der Spielwelt herumstehen, die mit denen du ein bisschen sprechen kannst, die dir ein bisschen was über die Spielwelt erzählen.
Okay.
Oder eben mit deinem Bruder. Die sind voll vertont und sind auch schön vertont. Also das funktioniert relativ gut.
Ja.
Aber die allgemeine Story hat mich irgendwie nicht so richtig gepackt. Aber das ist vielleicht auch einfach Geschmackssache. Weiß ich nicht.
Klingt jetzt aber auch nichts irgendwie Bahnbrechendes.
Genau, das ist, ne, es reiht sich so ein bisschen in unsere anderen beiden Spiele rein. Das ist alles nichts Bahnbrechendes, aber für Leute, die genau sowas gesucht haben, könnte es vielleicht einfach das perfekte Spiel sein. Das will ich jetzt nicht beurteilen.
Ja.
Genau, Lisfanga, The Time Shift Warrior ist seit dem 13.02. draußen für PC. Gibt es also bei Steam und allen gängigen Plattformen. Guckt gerne mal rein, wenn ihr Interesse an ein bisschen Rätselkampf-Spaß habt. So, liebe Leute, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Danach geht es weiter mit Dragon's Dogma 2. Wir liefern einen kleinen Ersteindruck. Wir sprechen außerdem noch über Last Epoch, den nächsten Diablo-Killer, in Anführungszeichen, beziehungsweise Fragezeichen. Und wir haben noch ein paar News für euch und frische Spiele aus der Future Game Show. Bleibt also gerne dran hier beim Game Talk. Wir sehen uns gleich wieder nach einer ganz kurzen Pause. So, willkommen zurück beim Game Talk, liebe Leute. Wichtig ist natürlich, es ist der letzte Game Talk des Monats. Und das bedeutet natürlich, der Schwitzer des Monats ist wieder zurück. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich nochmal an unsere Kollegen von Hydrofugal, die uns mit diesem Segment natürlich nicht nur ermöglichen, dass wir das hier machen können, sondern auch noch ganz viele andere Dinge ermöglichen. Vielen, vielen Dank gehen raus. Und beim Schwitzer der Woche geht es natürlich um eure Meinung da draußen. Denn ihr dürft einmal entscheiden, welche der folgenden 3 Clips der Schwitzer des Monats wird. Und ich muss sagen, es ist viel Eddie dabei. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob Eddie da irgendwie reingestreamt hat mit seinen Sachen.
Eddie ist auch so ein typischer Schwitzer.
Ja, es ist einfach ein typischer Schwitzer, muss man einfach fairerweise sagen. Hier sind die 3 Clips für euch und dann votet schön. Nächste Woche gibt es die Auflösung im Game Talk.
Oh, ich wollte sagen, er passt bestimmt nicht durch die Tür. Oh nein, der Aufzug ist nicht da.
Das ist schlecht. Wo ist der Hebel?
Oh nein, ich hab den Aufzug hochgeholt. Scheiße, er hat überlebt, weil ich den Aufzug hochgeholt hab.
Nächstes Spiel wird bestimmt besser.
Es lässt mich jetzt halt auch ein bisschen schlecht dastehen.
Ja, voll. Oh mein Gott, es tut mir leid, Chat. Also das hier steht nicht für dafür, wie Eddie als Lehrer ist.
Dankeschön.
Er ist fantastisch, so. Wirklich.
Ja. Dankeschön.
Bist du auch Hasels Chef oder warum sagst du?
Nee, aber ich bin einfach, wie sie sagt, ein sehr pädagogischer, also die Pädagogin, meine Mutter ist ja Lehrerin, da habe ich viel gelernt.
Du bist sehr pädagogisch.
Ich bin super pädagogischer, ich habe da ganz, also was ist denn jetzt hier überhaupt los?
Baby!
Genau dies.
Ja. Now this is the show, solltet ihr euch anschauen. Hier ist RBTV Hope.
Yeah. Cringe season, sorry. Oh, das wissen wir.
RBTV Home. RBTV Home.
Kriege 10 Mark von meinem Daddy geschenkt. Gehe direkt raus. Hab mir den Kopf verrenkt. Yeah.
Okay.
Kannst du sowas so Van Halen-mäßig machen?
Dip, dip,
so, sowas episches. Ja, sowas episches.
Ja, genau.
Ja, das zum nächsten Mal lernst du das.
So, liebe Leute, das war der Schwitzer des Monats. Und damit würde ich sagen, wechseln wir wahrscheinlich zu dem Spiel, was gerade in aller Munde ist, lieber Vitus.
Vorweg
müssen wir aber sagen, wir beide haben Dragon's Dogma 2 noch nicht durchgespielt.
Nein.
Wir können nur einen Ersteindruck liefern.
Ja.
Das möchte ich kurz vorneweg sagen. Gleichzeitig werden wir aber nächste Woche hier im Game Talk haben die fantastische Geraldine und den fantastischen Kuro. Kuro hat das für Game 2 durchgespielt. Das heißt, da werden wir uns dann ein bisschen tiefer mit Dragon's Dogma 2 beschäftigen. Heute gibt es erstmal nur einen Ersteindruck und den liefert uns unter anderem der gute Vitus.
Und du natürlich.
Und ich natürlich auch. Ich habe es auch wissen.
Aber Kuro ist auch so ein Phänomen. Also da frage ich ihn, ja, wie weit bist du bei Dragon's Dogma 2? Ich habe jetzt so gerade angefangen, 5-6 Stunden.
Ja.
Ja, ich hab's durch.
Ja, gut, ne? Ich meine, ne?
Naja,
Kuro hat ja auch nur Game 2, was er machen muss und kann das dann schön reinbuttern das Ganze.
Das stimmt.
Wir müssen ja noch ganz viele andere Sachen machen, aber.
Das ist natürlich richtig.
Deswegen aber laden wir ihn ja dann ein, damit er
eben
das Ganze.
Dafür kommt Kuro ja für euch nächste Woche da und gibt euch mehr als nur einen Ersteindruck.
Ganz genau.
Ja, ich habe das auf der PS5 gespielt. Steffen, du hast es auf dem PC gespielt. Mhm. Ich muss sagen, auf der PS5 lief es über ein vielleicht paar Bugs, wenn da jemand mal in der Wand festbackt oder im Fels. Meist flüssig, um die 30 bis 40 FPS.
Mhm.
Und das ist gut. Sagen lassen, Steffen, denn auf dem PC ist das nicht ganz so der Fall.
Lass uns gleich damit einsteigen mit dem Technik-Talk.
Ja.
Ich habe es auf dem PC gespielt, beziehungsweise auf zwei verschiedenen PCs versucht. Ich habe zu Hause quasi einen Desktop-PC, den ich am Fernseher angeschlossen habe, wo ich die meisten so Controller, Action-RPGs und so weiter spiele. Unter anderem auch Dragon's Dogma wollte ich dort spielen. Und dort habe ich nur eine 2070 drin. Und das Spiel hat mir erstmal gesagt, so, ja, du brauchst bitte 6 GB Grafikspeicher, den ich nicht habe. Und ich habe alles runtergelegt und ich bin nicht unter 5 GB Grafikspeicher runtergekommen. Es hat also lief überhaupt nicht. Und das, obwohl Spiele wie beispielsweise Banishers, was ja auch relativ gut aussieht, oder auch ein Elden Ring, klar, ist jetzt schon ein bisschen älter, aber sieht trotzdem immer noch, finde ich, gut aus, eigentlich auf dem Rechner auf sehr guten Einstellungen laufen. Dann habe ich es auf meinen Gaming-Laptop gepackt, wo ich eine 3070 drin habe und da lief es dann ohne Probleme und auch wunderbar. Aber es gab tatsächlich auch viele Leute, die gesagt haben, boah, die Optimierung, gerade der PC-Port, ist nicht so richtig prickelnd. Und da muss ich sagen, da muss ich leider zustimmen, weil das Spiel sieht zwar gut aus.
Ja, das tut es.
Aber es gibt auch viele Spiele, die besser aussehen, wie ich finde, gerade auf Unreal Engine 5 Basis.
Ja.
Die deutlich besser laufen als Dragon's Dogma. Viele Leute sagen, das hat auch mit den Followern zu tun, die man hat, mit den Pawns, mit denen man herumläuft. Aber ich weiß, kann es nicht genau sagen. Ich bin nicht so tief technisch drin, deswegen kann ich nur sagen, dass es bei mir so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert gewesen ist. Es läuft jetzt gut. Nachdem ich Motion Blur und den ganzen Crap ausgemacht habe, ich hasse sowas.
Absolut. Ja, ich auch, das ist auch furchtbar. Warum macht man sowas überhaupt?
Ja, nee. Und das standardmäßig an.
Ja.
Und was ich auch sagen muss, man sollte tatsächlich, es gibt da, glaube ich, von den Kollegen von der PC Games Hardware, glaube ich, ein paar gute Guides, welche Einstellungen man machen sollte. Weil beispielsweise auch sowas wie die Kameraeinstellung, Weitwinkel und so weiter kann man gut einstellen. Denn wenn man das erste Mal das Spiel startet, dann klebt die Kamera dem Charakter so an dem Hinterkopf dran, so gefühlt.
Ja.
Und dadurch hat man sehr, sehr wenig Übersicht. Also stellt da ein bisschen was um, guckt euch am besten die Guides von den Kollegen an. Das hat mir zumindest sehr, sehr geholfen.
Ja, mir hat's auch wirklich geholfen. Es ist ein bisschen, also der Einstieg macht's einen wirklich nicht leicht. Der richtige Anfang ist natürlich episch, finde ich.
Ja.
Ich fand, das war richtig schöne Cutscenes, richtig cool vertont. Und dann kommt man in so einen richtig detaillierten, fantastischen Charaktereditor.
Mhm.
Wie geil ist der denn bitte?
Ja.
Das hat man ja auch gesehen. Da gibt's ja super viele Memes auch. Also man kann da wirklich alles machen.
Irgendwer hat Eddie nachgebaut, habe ich gesehen.
Und Eddie hat Florentin schön. Und Lars Eriksen nachgebaut. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich glaube, Game 2 hat das.
Ja.
Auf ihrer Instagram-Channel gepostet. Also mega cool. Und das macht direkt Bock. Und auch der Soundtrack. Und dann spawnst du. Und ich finde, klar, es gibt Spiele, die sehen besser aus, aber die Spielwelt sieht schon geil aus.
Ja,
und dann gibt's da diese Berge und Oh mein Gott, und der Drache, man sieht es jetzt auch gerade hier im Trailer, ich fand das, das hat mich sofort gecatcht.
Ja.
Man hat ja am Anfang die Wahl aus 4 Berufen, heißt das in dem Spiel, also 4 Klassenkämpfer, Dieb, Magier, Bogenschütze. Du hast dich für Magier entschieden.
Genau, ich habe am Anfang den Magier gespielt. Das Gute ist, man kann das ja relativ schnell wechseln. So. Man kann ja mit einem Menüpunkt sozusagen einfach sagen, so gut, ich bin jetzt kein Magier mehr, soll ich mir jetzt Dieb. Das hat mir auch ganz gut geholfen, weil ich fand den Magier wirklich am Anfang sehr, sehr schwierig zu spielen. Weil er hat nur so einen Piu-Piu-Piu-Stab, mit dem man so kleine Lichtblitze schießen kann. Oder halt eine Heilaura, die natürlich sehr hilfreich ist.
Das stimmt.
Man kriegt relativ schnell so eine Art Flammenwerferzauber. Das Problem bei diesen Zaubern ist, die müssen relativ lang aufladen und sobald du von einem Gegner getroffen wirst, während du auflädst, ist der ganze Zauber unterbrochen und das hat mich am Anfang leider sehr, sehr genervt. Während meine Kollegen auf den riesigen Monstern drauf rumgeklettert sind und denen irgendwie von hinten in den Nacken reingestochen haben,
Hab
ich da und hab X gedrückt, damit ich piu, piu, piu meinen komischen Zauberstab benutzt habe. Das hat mich dann ein bisschen gestört, deswegen bin ich dann zum Dieb gewechselt und das macht mir deutlich mehr Spaß.
Ja, also der Dieb ist ja auch vor allem so gegen größere Gegner, wenn man da die Schwächen ausmachen kann, ist der sehr stark. Ich habe einfach den Kämpfer gewählt, das ist mein
Smart.
Also einfach drauf. Und wie du sagst, also ich bin so froh, als ich das dann gesehen habe, dass der Magier immer irgendwie da hinten steht und immer piu piu und dann mal Flammenwerfer hier oder so macht. Und ich kann da auf dem Golem da draufklettern und ihn mit meinem Schwert in den Nacken stechen. Das macht Spaß, das ist geil.
Man muss aber fairerweise sagen, die späteren Zauber, also in den Trailern sieht man auch oft so einen Eiszauber, der so vom Zauberer ausgeht, die sehen mega geil aus.
Ja.
Aber bis man die hat, dauert es einfach ein bisschen fürchtig.
Wenn man dann ins zweite Gebiet kommt und dann diese Gegner irgendwie gut machen kann, weil die NPCs auch stärker sind, dann kann man auch quasi nochmal wechseln und dann hat man den Magier, weil man muss ja immer, wenn man wechselt, auf Level 1 starten.
Ja.
Und dann kann man den aber auch ziemlich schnell hochspielen.
Und das Gute ist, man ist ja auch nicht allein unterwegs, sondern man hat ja eine Gruppe aus insgesamt 3 Personen dabei, die einem noch unterstützen. Das heißt, man kann auch sich eine gute Gruppe zusammenbasteln, sodass man nicht unbedingt als Magier die ganze Zeit angegriffen wird.
Und da muss man auch sagen, ne, das war so ein bisschen ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das mit den NPCs nicht so gut läuft. Ich habe Dragon's Dogma 1 nicht gespielt, aber da lief es ja auch nicht so gut, habe ich mir sagen lassen. Aber nee, ich finde, das klappt sehr, sehr gut. Die hören super auf die Befehle.
Mhm.
Die unterstützen einen sehr, sehr gut. Die, wenn man jetzt an einer Truhe vorbeiläuft oder an einer Quest, weil man das gar nicht checkt, machen die einen auch immer wieder drauf aufmerksam.
Ja.
Und aber auch gar nicht nervig, sondern wenn man dann trotzdem weiterläuft, dann sind sie. Ich fand, wenn ich dann weitergelaufen bin, dann habe ich wenigstens meine Ruhe gehabt. Also ich meine jetzt nur meine NPCs. Ich meine jetzt nicht die Welt-NPCs. Die Welt-NPCs hingegen, die können manchmal ein bisschen nervig sein, wenn man da am Anfang am Dorf da durch das Tor will, weil man die Quest von dem Mädchen machen möchte. Und dann wird man, sowohl wenn man reingeht, als auch wenn man rausgeht, jedes Mal abgehalten, wir müssen jetzt zur Hauptstadt.
Ja.
Jetzt. Bitte komm jetzt mit. Ich möchte noch nicht. Bitte komm jetzt mit.
Ja, das wollte ich kurz loswerden. Das hat mich am Anfang tatsächlich ein bisschen gestört. Ich habe dann auch relativ schnell die Kommentare von den Begleitungen leiser gestellt, weil die sich ja oftmals mit Gesprächen von der Spielwelt überlagern.
Das stimmt.
Das ist ein bisschen ätzend. Und es ist tatsächlich so, gerade am Anfang, du gehst einen Meter, Cutscene. Du gehst einen Meter, wirst irgendwie von innen angesprochen. Du hast sehr viele Unterbrechungen im Spielfluss.
Ja, das stimmt.
Und kannst noch nicht so super viel machen. Wenn man aber das erstmal übertroffen hat und erstmal dann so in der Spielwelt drin ist und das erste Mal in die Hauptstadt kommt, dann öffnet sich das Spiel so ein bisschen. Also da muss man sich so ein bisschen durchfriemeln, sage ich mal. Und tatsächlich, was bei mir so ein bisschen das Problem war, man kriegt ja relativ früh dann auch Begleitungen, die einen begleiten. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich hatte irgendwie so eine Bogenschützin dabei, die hat die ganze Zeit gesagt so, ich weiß, wo der NPC ist, folg mir! Und ist losgelaufen. Ich will nicht zu dem NPC! Hey, was? Okay, ich lauf einfach mit. Und das hat mich so ein bisschen gestört, aber es ist auch Meckern auf hohem Niveau. Also ich will jetzt auch nicht zu sehr den Eindruck vermitteln, dass ich das alles super scheiße finde, ganz im Gegenteil.
Nee.
Ich finde, die ersten Stunden in Dragon's Dogma machen das Spiel wahnsinnig interessant für mich.
Auf jeden Fall.
Es hat aber auch seine Macken. Es ist nicht perfekt. Ja.
Und ich glaube, das will es auch gar nicht sein.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ja.
Die Ecken und Kanten machen es charmant.
Es macht es wirklich aus. Und ich finde auch wirklich spannend, wie sie es hinbekommen haben. Es ist ja eine riesige, offene Spielwelt.
Ja.
Du kannst eigentlich alles machen, sofort. Du bist an nichts gebunden. Und trotzdem überrumpelt einen das nicht, weil man auch immer wieder so enge Gänge hat und auch irgendwie, dann ist die Welt doch wieder geschlossener, als sie eigentlich ist. Großes Lob an Capcom, das ist nicht leicht hinzubekommen, auf jeden Fall. Gerade ich bin jemand, der ist am Anfang super, super überrumpelt, wenn es zu viel gibt.
Ja.
Wenn, und trotzdem, obwohl das so frei ist, obwohl ich machen kann, was ich möchte, fühle ich mich so ein bisschen an die Hand genommen.
Ja.
Aber nicht zu viel.
Das stimmt.
Und das ist cool.
Genau, weitere tiefere Einblicke werden wir nächste Woche besprechen, liebe Leute. Lasst uns noch mal ganz kurz, vielleicht, lieber Vitus, über die Kontroverse, über die Mikrotransaktionen sprechen, weil das war ja gerade so ein bisschen durch die Medien gegangen. Ich glaube, gerade ist noch die Steam-Bewertung von Dragon's Dogma 2 auf ausgeglichen. Eine große Zeit lang war sie größtenteils negativ, wegen den Mikrotransaktionen, die auf den ersten Blick tatsächlich sehr, sehr schlimm aussehen. Wenn man auf die Steam-Seite geht, sieht man da viele Mikrotransaktionen, die so 2 Euro, 2,50 Euro kosten für Ingame-Items, die einen sehr schnell denken lassen, oha, das hat fast schon eine Monetarisierung wie so ein Mobile-Game.
Ja.
Ich glaube, in Wahrheit ist es nicht so.
Nein.
Worüber sich viele Leute aber aufgeregt haben, ist, dass es tatsächlich nur einen Speicherpunktplatz gibt auf dem im Spiel selbst und dass man den Eindruck bekommen hat, den eigenen Charakter kann man visuell nur anpassen, wenn man 2,50 Euro bezahlt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall.
Nein, das ist nicht der Fall. Es ist ja auch so, dass man diese Kerkerschlüssel oder dass man diese Schnellreise Steine, nennen sie jetzt mal Steine. Ich glaube, es sind auch Steine, aber ich bin mir nicht sicher. Die verdient man ja auch im Spiel und es ist auch nicht super schwer, sie zu verdienen.
Ja.
Klar, sie sind selten und das muss man auch ein bisschen bemängeln. Also man wünscht sich manchmal schon ein bisschen mehr Schnellreisemöglichkeiten. Mhm. Man ist schon oft immer am entweder mit dem Ochsenkarren oder zu Fuß da ein bisschen in der Pampa am Durchstapfen, aber letzten Endes ist es nicht ganz so schlimm, würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten, weil man diese Sachen auch im Spiel ziemlich früh kriegt. Man kann sie sich ziemlich früh kaufen. Und wenn man das aber nicht weiß und dann sieht man aber diese 20-Item-lange Liste voller 2-Euro-Microtransaction-Gegenstände, dann kann ich verstehen, dass man erstmal schön sauer aufstößt. Und das ist,
man kann sich auch diese Rift-Steine irgendwie holen, mit denen man halt seine Pawns beschwört und dann, ne, also quasi Ingame-Ressourcen kann man für echt Geld kaufen.
Ja.
Bei einem Singleplayer-Spiel, was außerdem noch, ich glaube, 70, 80 Euro kostet.
Ja, und das ist schwierig.
Ich kann verstehen den ersten Impuls,
dass man sagt,
oh, das ist das Allerschlimmste.
Ja.
Fairerweise muss man auch wirklich sagen, genau so wie du es gesagt hast, es hat einen schlimmeren Eindruck gemacht, als es eigentlich ist. Und Capcom hat sich auch bereits entschuldigt, hat jetzt gerade rausgegeben, dass sie zumindest dieses Item, womit man seinen Charakter visuell anpassen kann, dass sie das in größeren Mengen bereitstellen wollen im Spiel, sodass man das ist auch überhaupt nicht, man kann das für wenig Ingame-Geld einfach kaufen, sodass man da auf jeden Fall ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Aber ja, ein Speicherplatz auf dem PC finde ich auch ein bisschen.
Es ist ein bisschen.
Aber gut, ist halt so. Was soll man machen?
Genau. Ist halt kein Baldur's Gate 3, ne?
Ist halt kein Baldur's Gate 3, was soll man machen? Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal noch etwas intensiver über Dragon's Dogma 2, liebe Leute. Jetzt wechseln wir einmal rüber zu einem weiteren Spiel aus dem Genre der Action-RPGs. Seit dem 21.02. ist das Ganze in der Version 1.0 verfügbar. Das war vorher in einer, ich glaube, 4- oder 5-jährigen Early-Access-Phase. Es geht um Last Epoch, den nächsten, ich sag mal, Diablo-Killer. Wobei man sagen muss, Last Epoch ist irgendwo in der Mitte zwischen Diablo und Path of Exile. Das sind ja so die beiden großen Marken im Action-RPG bzw. Hack-and-Slay-Genre. Man hat einerseits Diablo, was ein bisschen eingänglicher ist, ein bisschen einfacher von den Systemen her, wo man gut reinkommt, wo man viel spielen kann. Und man hat Path of Exile, das super tiefe, sehr mechanische, aber dafür auch sehr genaue Spiel, wo man sehr, sehr viel einstellen kann. Und Last Epoch ist irgendwo genau in der Mitte. Man kann jetzt vom allgemeinen Gameplay keine großen Neuigkeiten erwarten. Das ist halt, ne, rechte Maustaste schlägt man. Man hat ein paar Spezialskills, die dann Zaubersprüche oder besondere Kampfmanöver oder so verursachen. Man hat insgesamt 5 Startklassen, die vom Druiden bis über den Magier und Kämpfer alles beinhalten, was man in so einem Action-RPG normalerweise hat. Also an dieser Stelle gibt es nichts, was jetzt einem besonders ins Auge stößt. Was besonders ist an Last Epoch, ist zum einen das Skillsystem. Das hat so ein bisschen Anwandlungen von Titan Quest, wer das noch kennt.
Ja.
Es gibt einmal aktive Skills und passive Skills.
Mhm.
Und bei den aktiven Skills ist es so, du wählst aus, welche aktiven Skills du dabei hast. Du darfst bis zu 4 oder 5, glaube ich, dabei haben.
Okay.
Und die kannst du dann verbessern. Das heißt, man spezialisiert sich mehr oder weniger auf manche dieser Skills und macht die dann im Laufe des Spiels immer besser. Und man kann, ich glaube auch, je mehr man sie verwendet, desto mehr Punkte kriegt man, die man da reinstecken kann in diese Primärskills. Und es gibt eben auch so passive Skills, die so ein bisschen in so einer Art Skillbaum angeordnet sind, der aber eben ist wie bei Titan Quest. Das bedeutet, du hast beispielsweise in Kategorie 1 die Wahl zwischen drei verschiedenen Passiv-Skills, wo du unterschiedlich viele Punkte reinstecken kannst. Wenn du eine bestimmte Anzahl, wenn du 5 Punkte in diese drei irgendwie investiert hast, dann geht es quasi auf Schritt Nummer 2 und du kannst dann in der zweiten Stufe Sachen investieren.
Okay. Ja.
Und das ist einer der großen Selling Points von Last Epoch. Es ist auch noch so, dass jede der großen Klassen noch 3 weitere Subklassen hat, mit denen man sich dann spezialisieren kann. Zum Beispiel kann man, ich glaube, mit dem Magier beispielsweise kann man entweder sich besonders auf starke Zaubersprüche konzentrieren oder Necromancer werden, damit man dann eben Minions beschwören kann. Das heißt, auch da spielen sich die Klassen dann immer noch mal unterschiedlich. Das heißt, am Ende hat man also so um die 15 Klassen eigentlich statt 5, was schon mal ganz cool ist wiederum.
Das ist cool, auf jeden Fall.
Und wir haben es auch gerade ganz kurz im Trailer gesehen, da hat man eben immer noch dieses Skillsystem, womit man dann eben auch noch sich auf verschiedene Skills spezialisieren kann. Und es gibt wirklich relativ viele Skills, die man auswählen kann. Und das Schöne ist auch, Respecken ist total easy. Das kann man mit einem relativ einfachen Knopfdruck machen, kann dann alles nochmal neu ausprobieren, kann verschiedene Builds austesten. Das macht das Spiel sehr, sehr gut. Ein weiterer Selling Point ist in der Geschichte, dass man so ein bisschen so eine Zeitreisegeschichte hat. Man reist auf einer großen Oberweltkarte herum, die aus einzelnen Maps besteht und kann immer von einer Map zur nächsten reisen. Man sieht auch, welche Map führt zu welcher anderen Map sozusagen. Und gleichzeitig sieht man aber auch auf der Karte unterschiedliche Epochen, deswegen Last Epoch. Man kann also die Orte in unterschiedlichen Zeitsträngen, sag ich mal, bereisen.
Klingt jetzt eigentlich ziemlich geil.
Ist es eigentlich auch, wenn das Spiel sich in seiner Story nicht zu sehr in diesen Zeitschleifen und Zeitsachen verirren würde. Also ich muss sagen, generell ist es bei diesen Action-RPGs natürlich so, das ist bei Diablo genauso wie bei Path of Exile, finde ich persönlich, dass die Stories meistens nicht unbedingt das sind, was die Leute am Spielen dranhält, sondern eher die Endgame-Activities und das allgemeine Spiel an sich. Deswegen war es auch bei Last Epoch für mich nicht ganz so einfach, der Story zu folgen. Und durch diese Zeitreisegeschichten war es noch mal komplizierter, weil ich so dachte, okay, bin ich jetzt in der Zukunft oder bin ich in der Vergangenheit? Und wer ist dieser NPC noch mal? Habe ich den in der Vergangenheit vielleicht schon mal getroffen oder nicht? Das hat sich bei mir leider sehr, sehr schnell aufgelöst. Aber wie gesagt, ich finde persönlich, Story ist bei Action-RPG-Titeln auch immer nicht ganz so wichtig, beziehungsweise bei diesen Hack-and-Slay-Spielen. Da gibt es andere Sachen, die wichtiger für mich sind.
Ja, das stimmt. Ne? Und das Gameplay, sagst du, es fühlt sich gut an,
die Kämpfe? Ja, das Gameplay fühlt sich super an. Ich habe es nur mit einem Charakter ausgetestet. Ich habe einen Druiden gespielt, der aber eher so sich ein bisschen wie ein Barbar gespielt hat. Also Nahkampf, in Nahkampf reinspringen, mit großen Hammer Leute umhauen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das sieht auch wunderschön aus. Mhm. Ich glaube, das war einer der größten Kritikpunkte von vielen Leuten in der Early Access Phase, dass es noch nicht ganz so vom Look her schick aussah. Mittlerweile hat das geile Lichteffekte, wie man hier unter anderem sehen kann. Boah, tolle cool, Locations. Ja. Es läuft butterweich, also Performance-Probleme hatte ich kein bisschen. Das ist wirklich sehr, sehr schick. Das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat, war die Ausweichrolle. Da habe ich mich bei Diablo zumindest so dann gewöhnt, dass immer, wenn irgendwelche roten Kreise um mich erscheinen, ich mich halt rausrolle. Ja. Die gibt's leider, ich glaube, zumindest bei dem Charakter, den ich gespielt habe, gab's die leider nicht. Mhm. Dennoch ist es ein cooles Spiel, es macht Spaß. Ich konnte in die Endgame-Activities noch nicht reinschauen. Also ich bin für alle Leute, die jetzt schon super viele Stunden in Last Epoch drin haben, die Early Access schon gespielt haben, die werden sich denken, boah, Steffen hat ja gar keine Ahnung. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel Zeit gehabt, dass ich habe die Story noch nicht komplett durchgespielt. Ich habe auch noch nicht so richtig tief in das Crafting-System reingeguckt, weil es ist quasi so, das habe ich mir zumindest schon erarbeitet, man sammelt quasi Crafting-Materialien und kann die dann in seine Waffen einbauen, so ein bisschen wie die Gems aus Diablo.
Ja.
Allerdings nur noch ein bisschen tiefer. Man findet nicht unbedingt einzigartige Gegenstände im Spiel, sondern man baut sich seine eigenen einzigartigen Gegenstände. Das finde ich wiederum ganz gut, weil dann ist man nicht so ganz krass auf Rare Drops oder sowas angewiesen und muss nicht einen Gegner 30 Mal machen, weil der vielleicht eine Chance hat, irgendein geiles Item zu droppen, was ich brauche. Sondern man kann sich das so ein bisschen selbst zusammenbauen.
Okay.
Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht so tief drin. Coole Bosskämpfe, schöne große Bosse gibt es, die man sich dann vornimmt, mit denen man sich dann prügelt. Schwierigkeitsgrad war bei mir jetzt bisher noch relativ simpel. Also war jetzt nicht super krass schwer, aber kann natürlich auch so ein bisschen von Playthrough zu Playthrough sich ändern. Und wie gesagt, Endgame-Activities kann ich noch nicht so sagen, weil ich noch nicht im Endgame bin. Aber so viel, wie ich gelesen habe und gehört habe, sind die auch mittlerweile ganz gut.
Das klingt eigentlich ganz cool.
Ja, finde ich auch. Und gerade für Leute, die jetzt gerade sagen irgendwie, ach, Diablo, ich hab's irgendwie über, ich brauche irgendwie was Neues, aber Path of Exile ist mir irgendwie zu kompliziert. Ja. Schaut mal rein, Last Epoch gibt's für 35 Euro. Für Steam aktuell. Und genau, ist jetzt quasi in der Version 1.0 draußen. Die Entwickler wollen es natürlich noch weiter erweitern, noch weitere Endgame-Activities mit einbauen. Das heißt, es ist jetzt nicht mit 1.0 abgeschlossen, kann man sagen. Aber es ist da. Und kommt auch sehr gut an bei vielen Leuten, bei vielen Genre-Fans. Und man kann es natürlich auch Koop spielen. Und es gibt keine nervige Open World, wo fremde Leute rumlaufen, die einen auf den Sack gehen. Wie bei Diablo.
Hey.
Naja. Du hast ja auch Diablo gespielt, ne?
Nein.
Wie mache ich denn Diablo? Nee, wer war denn das? Du hast es nicht?
Okay, ich
habe ich das falsch in Erinnerung. Naja. Du bist kein Fan des Genres.
Doch.
Aber?
Es gibt zu viel.
Okay, gut.
Und ich muss eh immer hören, hey Vitus, du musst das noch spielen. Und das musst du auch noch spielen. Und ich prügel mich durch und ich werde auch Diablo spielen. Aber ich muss jetzt erstmal klar, jetzt mache ich erstmal Dragon's Dogma fertig. Ja. Und dann, ich hab's schon in der Bibliothek, ich hab Bock.
Okay.
Ich hab schon sehr großen Bock.
Das Schicksal eines Spielejournalisten.
Ja.
Es gibt einfach zu viel zu spielen.
Es gibt zu viel.
Dann ist vielleicht die nächste News etwas, was dich wahrscheinlich mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge zurücklässt.
Ja.
Denn während der Games Developers Conference, während der GDC, gab es ein Panel mit dem Larian-Chef Sven Winkel, der sich darüber geäußert hat, wie denn so die Zukunft von Baldur's Gate 3 aussieht. Und der hat gesagt, es wird keine DLCs für Baldur's Gate 3 geben. Und kein Baldur's Gate 4, zumindest eins von Larian. Es ist traurig, ja. Andererseits muss man aber auch sagen, die Begründung, die er geliefert hat, war tatsächlich sehr, sehr gut. Er hat gesagt, dass er nicht das Gefühl hatte, dass sie ein Baldur's Gate 4 oder ein DLC zu Baldur's Gate 3 mit Herzblut machen können. Und bei Larian macht man alles mit Herzblut, deswegen hat er gesagt, machen Sie es sich und hat quasi die Entscheidung dazu getroffen, kein DLC mehr zu machen und auch kein Baldur's Gate 4 zu machen. Er hat auch erzählt, ich würde ihm das sogar abnehmen, bei anderen Leuten würde ich sagen, also es ist Schnackerei, aber ihm würde ich es tatsächlich abnehmen, dass er mit der Entscheidung sich nicht leicht getan hat, damit auch in die zu den Entwicklern gegangen ist und viele Leute haben gesagt so, hey, gute Entscheidung, danke. Es ist natürlich auch einfach so, man hat mit Baldur's Gate 3 jetzt so ein krasses Spiel abgeliefert, da kann man mit dem nächsten Spiel nur drunter unterperformen. Also Baldur's Gate 3 ist, glaube ich, bei der GameStar das höchstbewertete Spiel aller Zeiten. Viele Leute sagen, es gehört mit zu den besten Spielen aller Zeiten. Es war das beste Spiel letztes Jahr.
Wir nörden seit letztem Jahr in der Redaktion ab. Und jetzt langsam Reinke. Selbst Michael Reinke spielt es jetzt auch und ist süchtig. Ja. Also ich habe jetzt auch schon meinen zweiten Run fast durch. Das spiele ich auch immer noch so ein bisschen nebenbei, weil es einfach so gut ist, Leute. Es ist so gut.
Ja.
Es ist so ein geiles Spiel. Und ja, wie du sagst, also ich habe das mit weinenden und lachenden Augen, habe ich das abgenickt. Ich habe es verstanden. Ich hätte mich gefreut, noch mehr Inhalte, noch mehr von diesem Spiel zu bekommen. Aber es ist wahrscheinlich die beste Entscheidung für alle, weil was machst du nach so einem Hammer? Dann lieber was anderes.
Gleichzeitig hat Sven Winkel aber auch angekündigt, dass das nächste Spiel noch viel größer werden wird als Baldur's Gate 3. Ja. Also ich weiß nicht, ob das dabei hilft, die Erwartungshaltung ein bisschen zu managen, aber okay. Und es gab natürlich auch direkt Gerüchte, dass es vielleicht irgendwie Zerwürfnisse gab zwischen Larian und Wizards of the Coast, die ja die Lizenz haben für Dungeons & Dragons und entsprechend auch für Baldur's Gate. Da hat Sven Winkel nochmal in einem Post auf Twitter bzw. X nachgeschoben, dass dem nicht so ist, hat sich nochmal bedankt bei allen Kollegen von Wizards of the Coast und der Mutterfirma Hasbro, die dabei geholfen haben, hat sich nochmal bedankt für die Zusammenarbeit. Also da scheint es einfach eine Entscheidung gewesen zu sein, die Larian für sich getroffen hat. Und das, finde ich, kann man auch respektieren. Ich bin gespannt auf das nächste. Er hat auch schon gesagt, es wird kein nächstes Divinity sein, sondern wird was komplett Neues sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was Larian da zaubern wird. Es wird bestimmt schön, nehme ich an.
Ich hoffe es.
Ich hoffe es sehr. Ich hoffe auch.
Ich habe so Bock jetzt schon.
Ja.
Naja.
Dann lief am 21.03., also vor ein paar Tagen, noch die Future Games Show. Das ist ein Games-Panel bzw. Spiele-Vorstellungsstream, der immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil natürlich die großen Publisher, Xbox, Sony, wer nicht alles, mittlerweile ihre ganz eigenen Ankündigungsshows haben. Dann gibt's natürlich immer noch die Summer Games Fest, wo die meisten großen Ankündigungen laufen und dementsprechend ist die Future Games Show immer so ein bisschen unter dem Radar.
Aber jetzt schließt sich der Kreis. Wer hat das denn moderiert, Steffen?
Das hat moderiert unter anderem Samantha Beard, die Sprecherin von Karlach von
G3.
Und Ben Starr, Synchronsprecher von, ich glaube, Clive aus Final Fantasy 16. Man muss sagen, die Moderation war ein bisschen hölzern, aber es ist halt bei diesen amerikanischen Präsentationsshows immer so, dass sie hauptsächlich vom Prompter ablesen und dann Witze vom Prompter ablesen funktionieren manchmal einfach nicht so gut. Das
funktioniert nicht.
Aber so ist es manchmal. Bei der Future Game Show werden meistens halt eher kleinere Titel angekündigt oder gezeigt. Es gibt Updates zu kleineren Spielen. Auch ein paar Mobile Games waren diesmal dabei. Aber es gab natürlich auch ein paar interessante Neuankündigungen beziehungsweise neue Trailer zu ein paar Spielen. Vitus, was fandest du so am interessantesten von denen?
Ich habe mir ein bisschen schwer getan. Du hast gesagt, Vitus, schau da mal rein. Mhm. Und ich habe, wie du ja auch schon weißt, ich habe was anderes erwartet an Sachen, die
was hast du denn erwartet?
Ich habe einfach andere Sachen erwartet. Okay. Und fand aber direkt zwei Spiele sehr interessant. Ich auch wenn ich Diablo nicht gespielt habe, noch nicht. Ich bin ein großer Hack-and-Slay-Fan.
Ja.
So. Und da gibt's so ein nettes Spiel. Das heißt Final Stand Ragnarök.
Mhm.
Das ist schon seit 2021 im First Access, hat auf Steam fürchterliche Bewertungen.
Okay,
furchtbar. Also alle sagen, ey, das ist eine Frechheit, damals ja. First Access für 20 Euro, das ist nicht spielbar, das ist nicht vielseitig, es hat nur eine Map, das hat schlechte beziehungsweise gar keine Synchro, teilweise war die Synchro einfach von einem Bot abgelesen.
Oh, okay,
also wirklich furchtbar. Und es hatte zudem super schlechte Performance. Man sieht hier, man kämpft da so gegen Armadas von Gegnern. Und je mehr Gegner da waren, desto schlechter lief das. An sich ist es ein 8-Spieler-Koop-Spiel. Und ich liebe sowas. Ich liebe einfach mit Fähigkeiten und mit Kumpels irgendwie dann im Discord noch irgendwie dicke Mucke drauf.
Mhm.
Und dann einfach spielen. Einfach zocken, Kopf aus. Und da habe ich sehr Lust drauf. Ich bin auch so ein großer Back 4 Blood und Left 4 Dead Fan.
Mhm.
Und das könnte theoretisch, auch wenn es vom Look her überhaupt nicht passt, aber theoretisch könnte es so ein bisschen in dieselbe Nische schlagen. Ob es das wirklich tut, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was aus dem Spiel wird. Es ist auf der Wunschliste. Solange aber da nicht auch ein paar Leute schreiben, hey, ja, der Early Access, der hat's jetzt verbessert, werde ich mir das auf gar keinen Fall holen.
Ja.
Aber ich fand's interessant, weil das spricht mich an, sowas.
Ja.
Auch wenn es vom Look her ist es jetzt nichts Besonderes, klar.
Ja.
Aber einfach mit Kumpels ein bisschen zocken, ein bisschen Armeen niedermetzeln, habe ich Bock drauf.
Und es wurde jetzt die Version 1.0 angekündigt oder warum war es nochmal in der Future Game Show?
Ja, es war, weil jetzt der Early Access wurde angekündigt. Also es ist jetzt,
ach so, jetzt Early Access. Erst Early Access.
Es war vorher im First
Access. Oh Gott, ja, okay, gut.
Mhm. Okay, also First Access
okay.
Und jetzt ist es im Early Access.
Also guck, es sieht auf jeden Fall cool aus, aber ich glaube, man sollte dann vielleicht mit Vorsicht angehen.
Ja.
Klingt ein bisschen nach Scam. Aber vielleicht tue ich dem ganzen Spiel auch vielleicht.
Nee, ich glaube, wir tun ihm jetzt gerade recht und sie können uns jetzt noch dem Gegenteil.
Okay. Finde ich gut. Aber du hast ja gesagt, du hast zwei Spiele dabei.
Ja.
Was hast du noch dabei?
Also, ich liebe ja Racer.
Mhm.
Leider gab es keinen richtigen Racer bei dieser Konferenz, aber es gab sowas wie einen Arcade-Racer, nämlich Death Sprint 66. Das ist ein PvP-Arcade-Racer, auch wieder 8 Spieler. Da haben wir sie wieder, die 8, meine Lieblingszahl. Und man spielt dann quasi auf verschiedenen Maps gegeneinander in Parcours. Hat dann Waffen und Tools, die man aufsammeln kann, um Gegner dann quasi zu verlangsamen.
Mhm.
Und ich liebe halt Movement-Spiele. Ich bin an sich ein ganz guter Controller-Spieler. Und dieses Spiel würde ich auch definitiv auf Controller spielen, wenn man sich das in die Wunschliste packt. Mhm. Da ist auch ganz groß Controller drauf auf Steam. Und da habe ich auch Lust drauf. Also das spricht mich an. Das ist auch so einfach so ein bisschen nebenbei mit den Kumpels mal anmachen und vielleicht so heimlich ein bisschen üben, damit man dann, wenn man mal verloren hat, dann doch siegreich ist.
Ja.
Aber klar, es ist jetzt auch nicht super was Besonderes. Die Charaktere sehen ein bisschen generisch aus.
Ja.
Gibt wohl dann auch Skins, die man dann, wenn man dann verschiedene natürlich. Zeiten erreicht,
ja.
Ne, dann kriegt man neue Skins. Nichts Besonderes, aber ich stehe auf Arcade Racer, ich stehe auf PvP, ich habe da Bock drauf und Controller hasse mich immer.
Aber wir haben noch kein Gameplay gesehen, sonst war ein reiner
Render-Trailer. Ja, es gibt noch kein Gameplay leider.
Schade. Aber mal gucken, ich bin auf jeden Fall auch interessiert, muss ich sagen. Ich habe noch ein paar weitere Sachen rausgesucht. Wenn ihr euch die ganze Future Game Show übrigens angucken wollt, liebe Leute, die gibt's noch bei GamesRadar Plus. Könnt ihr euch die noch mal angucken. Da gibt's noch viel, viel mehr außer den Sachen, die wir jetzt hier haben. Das würde aber hier in den Rahmen dieser Sendung ein bisschen sprengen, wenn wir uns über alles unterhalten würden. Wir haben uns quasi nur unsere Highlights ein bisschen rausgesucht.
Ein Spiel weiß ich, was du
ja? Hast. Was willst du?
Safe hast du Simon the Sorcerer dabei, oder?
Sprechen wir gleich drüber.
Okay.
Lass uns mal anfangen.
Ich hab's mit
Void Rot. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich denke schon. Ein Spiel, was mich sofort an Hollow Knight erinnert hat. Es sieht wirklich sofort, wenn du dir das Spiel anguckst, sieht es 1:1 aus wie Hollow Knight. Der Grafikstil sieht aus wie Hollow Knight. Dieses ja, dieser Artstyle mit diesem schwarzen Schleim, aus dem der Charakter irgendwie ein bisschen.
Ach, ich glaube, das hatten wir letztens bei Home auch besprochen. Ja, ja,
Metroidvania hatte.
Wir hatten Metroidvania, ne? Und da wurde das, glaube ich, mal kurz erwähnt, dass das dann doch sehr Hollow Knight-esque wirkt.
Das sieht 1:1 aus. Es könnte auch ein Hollow Knight-Derivat sein.
Ja.
Natürlich ist es bei solchen Spielen immer so, es gibt natürlich in den letzten Jahren unglaublich viele Hollow Knight-Klone, die irgendwie gesagt haben: so, Hollow Knight, da warten jetzt alle Leute drauf. Ich mach das einfach mal. Auch hier mit diesem Talisman und so, sieht 1:1 aus wie Hollow Knight.
Schon ein bisschen frech, ja.
Das ist schon ein bisschen frech. Ich muss aber sagen, ich suche halt die ganze Zeit nach Sachen, die mich die Zeit bis Silksong irgendwie ein bisschen überbrücken lassen. Weil Hollow Knight gehört für mich mit zu den besten Metroidvanias aller Zeiten. Ich spiele es immer noch wahnsinnig gerne. Und hätte aber Bock auf mehr. Und da Silksong immer noch so auf sich warten lässt, brauche ich irgendwie was anderes, was meine Lust befriedigt, sage ich mal. Und da sieht Voidroad nach etwas aus, was zumindest interessant wirken könnte. Bin mal gespannt. Ich finde es vor allem schön, dass mir schon mal ein bisschen Gameplay zeigen und man schon ein bisschen was sieht und man schon ein gewisses Gefühl für die Geschwindigkeit von dem Spiel bekommt. Weil das ist mir bei diesen Spielen immer besonders wichtig. Ich möchte eine gewisse Geschwindigkeit im Spiel drin haben. Ich möchte das nicht so, es darf sich nicht so hakelig anfühlen.
Ich finde, man muss mal auch bei so Metroidvanias, muss man in den Flow kommen.
Ja, genau.
Und
ja.
Wenn das Spiel das einem sehr schwer macht, bin ich auch einer der Ersten, der sagt, nee, dann doch lieber Baldur's Gate.
Finde ich auch. Nämlich, da muss einen gewissen Flow haben, man muss ein bisschen durchkommen. Und deswegen, das hatte Voidroad, zumindest der Trailer, für mich übertragen. Ja. Und ich freue mich auf das Spiel. Es gab zwar noch kein Ankündigungsdatum, glaube ich, noch kein Release-Datum, aber es sah jetzt zumindest so aus, es gäbe es schon was Spielbares. Also hoffen wir mal, dass es noch vor Silksong rauskommt. Ansonsten spiele ich halt Silksong. Dann haben wir etwas, was schon von den Kollegen von der GameStar, glaube ich, als das nächste Palworld Fragezeichen betitelt worden ist.
Ui.
Und zwar Omega Crafter, ein kleines Survival-Spiel, wo es darum geht, wie es natürlich üblich ist, in einer Spielwelt zu überleben. Man hat allerdings statt großen Perls, großen Monstern, hat man kleine Roboter dabei, die einen begleiten und die man nicht nur zum Kampf einsetzen kann, sondern die man auch programmieren kann, so wie es scheint. Das heißt, man hat hier diese kleinen Roboter und man kann so ein bisschen mit so, ne, man kann so mit so bestimmten Prompts, kann man sozusagen denen sagen, was sie machen sollen, wie Ressourcen abbauen, dann die Ressourcen irgendwo hinbringen, dann mit den Ressourcen irgendwas bauen und so weiter und so fort. Und das, finde ich, sah ganz niedlich aus, hat einen schönen kleinen Charme. Ich bin ja eh immer so ein Fan von so kleinen Survival-Action-Spielen, die irgendwie noch so ein bisschen Kniff haben.
Geht immer.
Geht immer, genau. Ich spiele zwar immer noch Palworld und habe immer noch viel Spaß an Palworld, aber irgendwann ist das wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen abgeflanscht.
Ich hab Palworld nicht angerührt. Ich bin immer noch bei Enshrouded.
Ja, okay, gut. Enshrouded ist auch fantastisch. Ja, es gibt, also Survival-Spiele gehen eigentlich immer noch. Und
gehen immer.
Man sieht hier auch, es gibt dann auch so ein bisschen Action-Gameplay natürlich. Man kann Kerker erkunden. Es gibt große Bosse. Ich finde, die Spielwelt sieht ganz interessant aus.
Sieht niedlich aus.
Mit unterschiedlichen Biomen. Genau, es ist auf jeden Fall knuffig, kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Und dementsprechend freue ich mich tatsächlich auf Omega Crafter. Ich glaube, das kommt auch demnächst schon raus. Ich glaube, es ist jetzt gerade in der Early Access Phase, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen kam, glaube ich, auch der Trailer. Ich gucke einmal ganz kurz.
Die Roboter erinnern mich so ein bisschen an den weiblichen Roboter aus Wall-E.
Ja, oder an, wie hieß denn dieser Roboter, der bei PlayStation, der so ein eigenes Spiel auch bekommen hatte? Wie hieß der denn? Da gab's auch so einen Roboter, ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt auf jeden Fall Omega Crafter euch jetzt schon bei Steam auf die Wunschliste packen. Am 29. März, also in 3 Tagen, kommt es in die Early Access Phase. Deswegen gab's quasi auch den Trailer. Omega Crafter gibt es bei Steam. Dann, du hast es gerade schon gesagt, das war mir jetzt kein Videomaterial, aber ich war sehr verwundert, als ich das gesehen habe, über Simon the Sorcerer Origins.
Ich auch.
Leute, die in den 90ern Videospiele gespielt haben, da gehörst du eigentlich nicht dazu. Du kennst trotzdem Simon the Sorcerer?
Nein, aber ich wusste.
Okay.
Ich wusste, also ich kenne es nicht, was heißt, also ich kenne Simon the Sorcerer, den Namen.
Mhm.
Und deswegen dachte ich mir schon, ich habe auch beim Material so ein bisschen, Und da, ich wusste einfach das. Also, ich kenne dich ja so ein bisschen. Ja. Wir arbeiten ja viel zusammen und ich wusste, dass das ein Thema wird. Weil ich war auch verwundert so, ja.
Für alle Leute, die keine Ahnung haben, wovon ich rede. Simon the Sorcerer war so ein bisschen das Konkurrenzprodukt in Häkchen zu den Monkey Island-Spielen. Also ein Point-and-Click-Adventure, was ebenfalls in den 90ern rausgekommen ist. Was so ein bisschen von der Story her Anleihen hatte an Terry Pratchett, an die Scheibenweltromane. Das heißt, man war als kleiner Junge unterwegs, wurde in eine Parallelwelt gesungen, in eine Fantasywelt und war da plötzlich ein großer Zauberer.
Ja.
Man musste sich in typischer Point-and-Click-Manier durch ein lustiges Abenteuer klicken. Und so war Simon the Sorcerer früher. Und jetzt gibt es tatsächlich Simon the Sorcerer Origins. Und Origins. Das soll tatsächlich, wurde auch angekündigt jetzt auf der Future Games Show und soll ja, den Geist von Simon the Sorcerer wieder aufleben lassen. Ich habe hier tatsächlich, wenn wir noch mal reinschalten wollen, liebe Regie, noch mal den Trailer tatsächlich rausgesucht. Von Small Things Studios wird das Ganze rausgebracht und hat ein bisschen anderen Look, hat so einen süßen kleinen Comic-Look, wie man hier sieht. Baut aber so ein bisschen anscheinend auf der Story von ja Simon the Sorcerer von dem Original auf. Ich weiß tatsächlich gar nicht, das muss ich gleich nochmal gucken, ob es der erste Teil sein wird, ob es quasi einfach nur ein Remake ist mit der neuen Grafik-Engine. Ich glaube allerdings nicht, sondern ich glaube, es ist schon ein neues Abenteuer in dieser Welt von Simon the Sorcerer. Und es hat eben, finde ich, einen sehr lustigen, sehr spannenden, sehr interessanten Look, statt dieser klassischen Pixel-Optik, die man normalerweise bei den Click-Adventures hat man hier handgezeichnete Charaktere und handgezeichnete Elemente.
Da bleiben einfach die Augen auch kleben.
Total.
Deswegen, also das ist.
Und es hat Rick Astley dabei, wurde gerade gesagt.
Never gonna give you up.
Ich find's großartig. Ich hab Bock auf Simon the Sorcerer Origins. Gibt's dieses Jahr irgendwann für alle gängigen Systeme, liebe Leute.
Das stelle ich mir auch einfach super chillig vor, Handheld zu spielen.
Ja, total. Dafür ist es da. Dafür ist solche Point-and-Click-Adventure da. Und ich hatte ja auch schon viel Spaß mit dem Remake von Monkey Island und mit dem neuen Teil von Monkey Island. Dass es heute immer noch Leute gibt, die das Point-and-Click-Genre wieder hochleben lassen, freut mich immer. Und solche Leute muss man unterstützen. Dementsprechend werde ich mir Simon the Sorcerer Origins auf jeden Fall ansehen. Außerdem wurde noch nicht ganz als letztes, aber so ein bisschen zwischendurch angekündigt, eine Fortsetzung, eins meiner Lieblingsspiele von 2022 ist es, glaube ich, rausgekommen, ich bin mir gar nicht sicher. Tales of Iron 2. Der erste Teil ist ein bisschen, haben glaube ich auch Colin und Eddie auf dem Sender gespielt, wenn ihr euch das angucken wollt. Auf dem Let's Play-Kanal gibt's das mit Sicherheit noch. Ist ein bisschen ein 2D-Souls-like Metroidvania gewesen, was einen coolen Artstyle hatte. Auch das erinnert mich so ein bisschen wieder an Darkest Dungeon. Sehr dunkle Farbgebungen, Comic-Style ein bisschen, aber sehr, sehr schick. Und man hat dort eine Ratte gespielt, beziehungsweise einen angehenden Rattenkönig, der in einen brutalen Kampf, in einen brutalen Krieg reingewickelt worden ist. Und jetzt gibt es, wurde angekündigt, die Fortsetzung davon, Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Und das Spiel hatte einen richtig guten Flow, das, was du vorhin schon angewählt hattest. Es hatte trotzdem, auch wenn es ein bisschen schwieriger war und ein bisschen hakliger war und ein bisschen Souls-lastiger war, ein sehr schönes Kampfsystem, wo man unterschiedliche Sachen hatte.
Sieht
unfassbar großartig aus. Es ist relativ brutal, muss man sagen.
Geil.
Aber in diesem 2D-Comic-Look sieht das so cool aus. Und auch diese Monster-Animation, die man hier so sehen kann, ist es einfach fantastisch. Es sieht wirklich einfach großartig aus. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass jetzt der zweite Teil angekündigt worden ist und man sich bald wieder in den Kampf stürzen kann. Denn Tales of Iron 1 ist wirklich immer noch eine Empfehlung, liebe Leute. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr Bock habt auf so 2D Dark Souls.
Ich glaube, das werde ich machen.
Spiele.
Das werde ich machen.
Es ist großartig. Es macht wirklich Spaß. Man muss ein bisschen reinkommen in das Kampfsystem. Und man muss sich auch so ein bisschen schauen, welche Waffen wähle ich jetzt, weil die Waffen sich sehr unterschiedlich anfühlen tatsächlich. Aber es macht richtig Bock. Und wenn man da erstmal drin ist, dann kann man auch richtig geile Kombos machen. Dann fühlt sich das Kampfsystem schön schnell und frisch an. Es hat einen guten Anspruch. Und jetzt sieht man hier auch gerade nochmal ein paar neue Effekte. Es hat halt natürlich diese typischen Metroidvania-Dinger, dass man immer wieder ein bisschen Backtracking betreiben muss. Aber es hat auch so eine Hub-Ebene, wo man immer wieder in das Schloss zurückkehrt. Und jetzt Whiskers of Winters wurde angekündigt, übrigens nicht nur für PS5 und PS4, wie es hier gerade im Trailer gezeigt worden ist, sondern auch für alle anderen Plattformen.
Hast du es mit Controller gespielt?
Ich habe mit Controller gespielt. Ja. Ich glaube, es ist auch empfehlenswert, mit Controller zu spielen. Deswegen Tales of Iron 2 wird bestimmt ganz, ganz toll. Und ganz zum Schluss, dazu haben wir keinen Trailer, aber das wurde auch noch angekündigt, eine Zusammenarbeit von Tucana, bekannt für Dorfromantik, deutsches Entwicklerstudio und dem Videoproduzenten, kurz gesagt, kennt ihr wahrscheinlich auch, machen auf YouTube Wissenschaftsvideos mit einem ganz eigenen Artstyle, der, finde ich, sehr, sehr schick ist. Und die beiden Firmen haben jetzt eine Kooperation angekündigt. Unter dem aktuellen Projekttitel Projekt Mango entwickeln die beiden ein Spiel zusammen. Man hat noch keinerlei Szenen von irgendetwas gesehen. Deswegen ersparen wir euch jetzt den Trailer dazu. Aber das wird bestimmt ganz interessant. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Spiel sein, was fantastisch aussehen wird. Mal gucken, ob es inhaltlich toll sein wird.
Ja, schauen wir mal. Bin gespannt.
Gut, lieber Vitus, ich glaube, dann sind wir heute am Ende von unserem kleinen Game Talk. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir die Urlaubsvertretung übernommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung, Steffen. Bin immer wieder gerne hier.
Ich freue mich immer, dich hier zu haben. Ach, wenn ihr da draußen Bock habt auf mehr Game Talk, dann lasst doch einen Daumen hier unter diesem Video und natürlich auch gerne einen Kommentar. Sagt mir, was wir besser machen können. Nächste Woche sprechen wir, wie gesagt, ein bisschen tiefer über Dragon's Dogma 2 zusammen mit Kuro und Geraldine von GameStar Talk. Aber wir haben natürlich auch nächste Woche noch andere Themen außer Dragon's Dogma. Also wenn ihr euch jetzt nicht so sehr für Dragon's Dogma 2 interessiert, könnt ihr trotzdem nächste Woche einschalten. Vielen, vielen Dank, Vitus. Und vielen, vielen Dank euch da draußen. Macht es gut und habt noch einen wunderschönen Tag.